Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Wenn Unternehmer Ärzte wären, entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn Unternehmer Ärzte wären, dann wäre das eine ziemliche Katastrophe, denn dann würden die meisten Patienten sterben. Also fast alle. Ich beziehe mich da einfach auf die wohlbekannten statistischen Zahlen, dass eben innerhalb von 20 Jahren über 98% der Unternehmen in Deutschland pleite gehen. Wir wissen aus der Statistik, dass 90% der Unternehmen bereits innerhalb der ersten 5 Jahre pleite gehen und die restlichen 10%, die lösen sich dann im Laufe der Zeit so langsam auf. Dafür gibt es letztlich nicht allzu viele Ursachen. Man muss sagen, Glück spielt immer im Leben eine Rolle, was auch immer man von dem Begriff hält. Es ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es gibt Unternehmen, die tolle Produkte oder tolle Services anbieten, einfach zu früh am Markt sind zum Beispiel. Dann gibt es andere, die sind toll, die sind einfach zu spät am Markt. Ja, also auch da gibt es sehr gute statistische Zahlen drüber. Wenn du First Mover bist in irgendeinem Markt, dann ist die Wahrscheinlichkeit über 90%, dass du den Markt auch in Zukunft dominieren wirst. Ganz selten ist es so, dass der zweite oder dritte aufholen können oder überholen können. Das hat dann typischerweise mit Fehlern von Nummer 1 zu tun. Und so weiter, nicht wahr? Also jetzt auch die ganze Geschichte seit Corona und dann hier Ukraine-Konflikt, rot-grüne Regierung, davor Merkel. Wir können da irgendwie von Pech reden. Letztlich ist es aber doch so. Und auch dazu gibt es gute Zahlen. Ich arbeite ja so gerne zahlenbasiert. Dass wissenschaftliche Untersuchungen von fast 10.000 Unternehmen und Konzernen gezeigt haben, dass nicht die Menge an Glück, die ein Unternehmen hat, über den Erfolg entscheidet, sondern tatsächlich das, was ein Unternehmen und damit der Leader in den Zeiten tut, wo sie kein Glück haben, sprich wo sie Pech haben. Das ist der große determinierende Faktor, nicht die Menge an Glück. Denn, auch das hat sich in den Statistiken gezeigt, über die Jahre hinweg haben alle die gleiche Menge an Glück. Der eine hier, der andere da. Also man muss sich oder man sollte sich da auch keine so großen Illusionen darüber machen und auf diesen einen Moment warten, wo dann plötzlich auf magische Weise alles super wird. Der kommt nicht, den gibt's nicht. Und ich liebe ja dieses Sprichwort oder dieses Zitat von Benjamin Franklin, der gesagt hat, je härter ich arbeite, desto mehr Glück scheine ich zu haben. Und das ist einfach auch so. Die großartigsten Karrieren der Welt haben sicherlich deutlich mehr mit harter Arbeit und mit Commitment und mit Grit zu tun als mit Glück. Nun, das wollte ich einfach nur nochmal an der Stelle hier mit einbringen, denn es ist nach all dem, was ich mitkriege, über Jahre hinweg jetzt einfach so der Standard geworden, nicht nur, aber auch in der Unternehmerszene, einfach zu jammern und zu sagen, buhu, es ist so schrecklich und es ist so furchtbar und naja, wir haben halt Pech und es geht nicht und irgendwie ist alles doof und deswegen kriegen wir es nicht hin. Und bisher ist es noch jedes Mal so gewesen, wenn ich mit einem Unternehmer gesprochen habe und wenn wir dann mal so ein bisschen mehr innerhalb von 60 Minuten oder so ein bisschen in die Tiefe eingestiegen sind, dass sehr schnell klar geworden ist, hier haben wir ein ganz anderes Problem als Glück oder Nichtglück, sondern hier werden einfach kontinuierlich, konsequent genau die Dinge unterlassen, die nötig sind, um ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu machen. Beziehungsweise es wird teilweise sogar das Gegenteil getan. Warum? Naja, das ist so das große deutsche Problem. Also Menschen haben generell so ein Problem damit, die Wahrheit vor sich selber zuzugeben. Aber ich habe jetzt über die letzten 8 Jahre weit über 1.000 Unternehmer aus über 20 Ländern kennengelernt. Und eins ist mir wirklich im direkten Vergleich aufgefallen. Es gibt keine andere Nation, ganz besonders nicht die führenden Wirtschaftsnationen, bei denen es so verinnerlicht worden ist, auf gar keinen Fall zu gucken, A, was machen andere besser und was funktioniert bei denen, und B, tatsächlich einfach mal zuzugeben, dass es nicht funktioniert, was man tut. Das machen die Deutschen nicht. Das ist einer der Gründe, warum dieses Land in so einem grauenvoll beschissenen Zustand ist. Denn das machen unsere Politiker ganz genauso. Und das macht nicht nur die Politiker, das machen unsere Konzernbosse auch so, bis auf ein paar Ausnahmen. Und das machen auch die meisten Unternehmer und auch die meisten Privatpersonen. Die wollen einfach nicht zugeben, dass sie irgendwas nicht richtig machen, sondern es muss an irgendetwas und an irgendjemand liegen. Ja? Also deswegen versuchen dicke lieber Süßwarenkonzerne zu verklagen, anstatt selber mal drauf zu achten, was sie sich in den Mund stecken. Ja, das sind so Sachen, die vorkommen. Grundsätzlich ist immer irgendjemand anders schuld. Und diese ständige Opferhaltung, die führt natürlich ins Nirgendwo. So. Was hat das Ganze jetzt mit Arztsein zu tun? Nun ist es ganz einfach. Als Arzt lernst du eine bestimmte Herangehensweise. Fairerweise muss ich sagen, dass wie in jedem Beruf auch hier die allermeisten keinen besonders guten Job machen. Ich bin ja nur seit knapp 25 Jahren Arzt. Ich habe eine Menge Kollegen kennengelernt und glaube, kann hier sehr fundiert sprechen. Die allermeisten machen ihren Job so, naja, nach Vorschrift halt, ne? Geben sich nicht besonders Mühe. Deswegen gibt es ja auch Experten und Spezialisten, die dann völlig überlaufen sind. Warum sind es Experten und Spezialisten? Weil die sich ganz besonders viel Mühe geben. Nicht, weil die von Gott gesegnet wurden mit einer ganz besonderen Eigenschaft oder weil deren Gehirn doppelt so groß ist oder weil die zweimal so schnell denken oder ja, sondern es sind einfach Menschen, die sich in einem bestimmten Gebiet einfach sehr, sehr, sehr viel Mühe geben und deswegen sehr, sehr, sehr viel Erfahrung haben, so wie das bei mir zum Beispiel im Bereich der Notfall- und Intensivmedizin war. Ja, in Kombination mit anderen Fachrichtungen, für die ich auch qualifiziert bin. Und dann wirst du einfach zum Experten da. Und dann gehst du auch dahin, wo du tatsächlich zum Experten werden kannst. Denn wenn du in so einem Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus bist, mit so 200, 300 Betten vielleicht, ja, da wirst du keine großartige Intensivmedizin lernen. Ja? Und da wirst du auch keine großartige Notfallmedizin lernen. Warum? Ja, weil die schwersten Fälle dort einfach normalerweise nicht landen. Oder wenn sie da landen, dann gucken die, dass sie die so schnell wie möglich loswerden, weil sie keine Ahnung haben, wie man das Ganze managt. Und ich war ja nur in einem dieser großen Magnetkrankenhäuser, wie man das auch nennt. Ja, mit einem riesigen Einzugsgebiet, eines der größten Häuser in Deutschland. Und wir haben ja kontinuierlich genau das mit den kleinen Häusern durchexerziert. Wir haben denen ja alles abnehmen müssen, was auch nur 3 Millimeter über einen einfachen Standardcase hinausging. Das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern das ist einfach die Realität. Ja, du musst dich mit allem möglichen Kram rumschlagen. Und wenn dann die Patienten kommen und du guckst dir Unterlagen an, guckst den Patienten an, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen, weil du denkst, was ist denn da los? Sind das Erstklässler? Haben die überhaupt studiert? Also das ist wirklich das, was ich regelmäßig erlebt habe. Also es ist unfassbar. Dinge, die man in einem Buch nachlesen kann, kriegen viele einfach nicht hin. Also von daher, Ärzte sind nicht anders als jeder andere Beruf auch, weil ich weiß, es sieht in jeder Branche so aus. Ja? Anwälte katastrophal, Handwerker katastrophal. Ach, wie gesagt, völlig egal. Ich weiß es auch von Polizisten. Die allermeisten gucken auch bloß, dass sie den Tag irgendwie rumkriegen. Und einige wenige sind wirklich ambitioniert, auf dieser Mission den Menschen in diesem Land wirklich zu helfen und die zu beschützen. Nun, wenn du zu einem Arzt gehst, dann erwartest du einen ganz bestimmten Ablauf. Nämlich, dass der Diagnostik macht. Dass er dich untersucht, Herz abhört, die Lunge abhört, dich vielleicht sogar anfasst, schrecklich, ja, den Bauch abtastet, etc. pp. Gucken, ob irgendwelche Lymphknoten irgendwo sind. Dann nimmt er dir Blut ab, dann machen wir vielleicht einen Ultraschall und dann muss man gucken, ob man noch weitere Untersuchungen braucht, ob man spezielle Blutuntersuchungen braucht und so weiter. Ist völlig selbstverständlich. Würde jeder von euch erwarten, selbst wenn du noch nie beim Arzt gewesen bist, weißt du, dass das so läuft. Du weißt, dass man irgendwas tut, um rauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Und warum machen Ärzte das? Damit will ich irgendwas machen. Ganz einfach. Ja? Ist natürlich, du kommst mit Bauchschmerzen zu mir, dann gebe ich dir ein Schmerzmittel, funktioniert nicht, gebe ich dir ein anderes Schmerzmittel, das funktioniert dann. Dann sage ich hier, nimmst du mit nach Hause, nimmst du morgens und abends jeweils eine, ich jeweils eine und dann ist fein. Ja? So, Schmerzen sind dann weg. Wärst du damit zufrieden? Im ersten Moment würdest du sagen, ja, Schmerzen weg ist gut. Die Schmerzen kommen aber immer wieder. Also nimmst du immer weiter das Schmerzmittel. Und das ist ja das, was viele Menschen machen, ja, muss man fairerweise auch sagen, was Menschen auch gerne tun. Und das macht ihr lieben Unternehmer auch. Ihr nehmt lieber jeden Tag irgendwelche vermeintlichen Schmerzmittel im übertragenen Sinne. Was sind die Hauptbeschwerden, die Menschen in Deutschland haben? die sie zum Arzt treiben. Zwei davon Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Schulterschmerzen mittlerweile häufiger als Rückenschmerzen. Stammt einfach aus dem einfachen Umstand, dass die Körperhaltung schrecklich ist, weil die Menschen keine Kraft haben, ihre Körperhaltung wirklich beizubehalten, weil sie fett sind, weil sie schlaff sind, weil sie schwach sind. Und dann funktioniert die Schulter nicht mehr richtig. Und dann wird es schwierig, wenn du irgendwas oben aus dem Regal rausnehmen willst, dann tut das nämlich weh. Ja, es liegt einfach daran, dass deine Haltung eine Katastrophe ist. Und deine Haltung kann nur so gut sein, wie deine Körperkraft ausgebildet ist. Rückenschmerzen genau das Gleiche. In über 95% der Fälle einfach ein muskuläres Problem, das dann irgendwann natürlich auch Dinge wie Bandscheibenvorfälle und so weiter begünstigt. Ne? Weil wenn es die Muskeln nicht halten, dann muss es der sogenannte bindegewebige Halteapparat tun. Dazu gehört zum Beispiel die Wirbelsäule, die Bandscheiben, die Bänder, die Sehnen. Ne? So, dann gibt es noch die Knieprobleme, die natürlich mit Übergewicht unglaublich viel zu tun haben, die aber zumindest am Anfang so gut wie nie irgendwas mit dem Kniegelenk selbst zu tun haben. Wie behandelt man das? Mit Training. Mit schwerem Krafttraining mehrfach pro Woche. So, Quizfrage. Was will so gut wie niemand tun? Genau das. Krafttraining. Richtiges Krafttraining. Ja, Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Und wir wissen, es sind, glaube ich, knapp 8% der Bevölkerung, das sind sehr konstante Zahlen über die Jahrzehnte hinweg, die tatsächlich Mitglieder in dem Fitnessstudio sind. Und ihr wisst alle, was es bedeutet, Mitglied im Fitnessstudio zu sein. Das bedeutet nämlich, wir gehen nicht hin. Und da haben wir auch sehr lange schon Zahlen aus den Fitnessstudios. Wir wissen nämlich, dass ungefähr 80% der Leute nicht dahin gehen. Und damit verdienen gerade die großen Ketten ihr Geld, wie McFit und Konsorten. Die bauen nämlich Fitnessstudios, die überhaupt nicht in der Lage wären, die Kapazitäten zu bedienen, wenn die Leute wirklich kämen, und verkaufen ganz bewusst 80% Verträge, die sie gar nicht bedienen könnten. Wenn die Leute alle kämen, dann ja, wäre Land unter. Geht nicht. Ja, davon lebt eine ganze Branche. Das müsst ihr mal überlegen. Und ihr macht es alle mit. Und das, was im Fitnessstudio normalerweise passiert, bis auf die wenigen wirklich Ambitionierten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, kannst du komplett vergessen. Ja, also ich gehe da schon lange nicht mehr hin. Und wenn ich mal in dem Fitnessstudio war, dann habe ich die Motten gekriegt, weil ich um mich herum nur irgendwas gesehen habe. Aber keiner trainiert da wirklich. Dafür aber jede Menge Ego, ja, jede Menge Selbstverliebtheit. Jeder hält sich für den größten Shit. Naja, auch nur Ausdruck unserer Gesellschaftsstruktur. So, also, Schmerzen weg oder Ursache weg? Ganz einfach. Du würdest wollen, dass die Ursache weggeht. Du würdest vielleicht die Lösung in diesem Fall nicht wollen, aber jetzt nehmen wir mal an, du hast halt Bauchschmerzen, das kann Gallensteine sein, das könnte ein Magengeschwür sein, das könnte ein Tumor sein, das könnten so viele Dinge sein. Viele davon sind einfach behebbar, andere erfordern vielleicht längerfristige kombinierte Therapie. Man muss operieren, man muss vielleicht eine Chemotherapie machen, whatever. Würdest du wollen, dass man die Ursache behebt, damit du dann keine Schmerzen mehr hast, keine Tabletten mehr nehmen musst und vielleicht auch nichts Schlimmeres passiert? Ja, ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal Gallensteine. Ja, Gallensteine sind was sehr, sehr Häufiges, kriegen überwiegend fette Leute, kriegen überwiegend auch Frauen, also häufiger als Männer. Und erstens können sie enorme Schmerzen machen, zweitens können sie wirklich lebensbedrohliche Zustände verursachen, wenn sie den Ausgang der Gallenblase verstopfen. Ich gehe da jetzt nicht im Detail weiter drauf ein. Jeder Arzt weiß, was ich da mit diesem Bild meine. Die Steine können zu einer Entzündung führen. So eine Entzündung kann zu einem tödlichen Infektionsgeschehen werden. Also das ist relativ einfach zu beheben. Ja, heute macht man so diese Schlüssellochchirurgie, macht man schon seit Jahrzehnten. Macht die Gallenblase raus, die Steine sind weg, wunderbar, alles Bingo Bongo, super, geritzt. Machst es nicht, hast das Risiko, daran zu versterben, tatsächlich. So. Warum habe ich jetzt gesagt, Unternehmer, wenn Unternehmer Ärzte wären, würden praktisch alle Patienten sterben? Weil Unternehmer sich eben nicht die Mühe machen, herauszufinden, wo das Problem liegt. Ganz einfach. Ihr macht keine Diagnostik. So gut wie niemand. Es gibt wenige, sehr wenige. Es gibt so ein paar, die machen so ein bisschen was. Und der allergrößte Teil, über 90%, die machen gar nichts. Sondern die meckern einfach nur. Die meckern über die Politik, die meckern über die Steuern, die meckern über die Bürokratie und die meckern vor allen Dingen über die Mitarbeiter, über die Arbeitnehmer, weil alles so scheiße ist, weil die so faul sind, weil die nichts machen wollen, die sind mit nichts zufrieden, die kriegen es nicht hin, die sind zu doof. Jada, jada, jada. Das ist die Realität. Wenn dein Unternehmen nicht funktioniert, sprich, wenn du Mitarbeiter hast, die nicht wie man so schön sagt, motiviert sind. Das ist sowieso diese Motivationsscheiße, ich kann es ja nicht mehr hören. Menschen haben Lust zu leisten, wenn sie verstehen, warum und wenn sie in einer förderlichen und vor allen Dingen als sicher empfundenen Umgebung sind. Punkt. Das ist genetisch in uns verankert. Wir wollen Leistung bringen, denn dann fühlen wir uns gut. Das löst bestimmte Chemikalien im Hirn aus, unter anderem Dopamin und Serotonin, wenn wir eine gute Leistung bringen, wenn wir sehen, wir haben was gut gemacht, deswegen mögen wir das. Ja, wir sind biochemisch dafür gebaut. Dennoch ist es so, dass der größte Teil der Arbeitnehmer nicht gerne gut leistet. Und das liegt an dem anderen Aspekt. Menschen brauchen nämlich unbedingt psychologische Sicherheit. Das heißt, sie brauchen eine Atmosphäre, in der sie das Gefühl haben, dass ihnen im übertragenen Sinne keiner an den Kragen will. Ja? Das heißt, das, was typischerweise in Arbeitsumgebungen ja Realität ist, du wirst nicht wirklich als Mensch behandelt, sondern als Arbeitskraft. Man interessiert sich nicht für dich. Es gibt diese jährlichen Mitarbeitergespräche, es gibt mal Teammeetings, aber eigentlich merkst du, wir sind alle völlig egal. Man verlangt, man fordert, im Zweifel wird gedroht und bedroht. Gerade in den großen Mittelständlern, ja, die so mit mehreren tausend Mitarbeitern, ist ja häufig ein totales Schreckensregime anzutreffen, wo Führungskräfte, gerade die hochrangigen Führungskräfte, also sagen wir mal C-Level und Sub-C-Level, so Listen führen mit Leuten, die gefeuert werden sollen. Ja, und die, wenn die dann durch die Gegend laufen, dann verschwinden alle in ihren Löchern, weil die genau wissen, wenn dem deine Nase nicht gefällt, dann landest du auf der Liste. Und dann kriegt der Abteilungsleiter die Liste und muss dafür sorgen, dass du irgendwann da verschwindest. Und das ist real. Das ist das, was mir berichtet wird aus diesen Etagen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann jammert Deutschland über die Arbeitnehmer- und Fachkräftesituation. Ist schon wirklich hanebüchen. Also wenn deine Mitarbeiter nicht wirklich freiwillig leisten wollen, du wirst einen kleinen Prozentsatz haben, die immer Gas geben. Das sind die, die wahrscheinlich dein Unternehmen auch überwiegend am Leben halten. Das sind die, um die du dich wahrscheinlich am wenigsten kümmerst, weil du dich ja immer um die Problemfälle kümmerst. Erster großer Fehler. Die, die am meisten leisten, brauchen auch am meisten Aufmerksamkeit und am meisten Anerkennung. Ja, eine Meritokratie. Meriten verdienen, vielleicht kennst du das. Das heißt, wer was leistet, der kriegt auch was dafür. Auf der anderen Seite eröffnet das für die Mitarbeiter die Möglichkeit, auch hier Leadership zu übernehmen, denn die sind genauso mit im Boot, und zu zeigen, okay, ich bin bereit zu leisten, ich bin bereit zu zeigen, dass ich es wert bin, dass der Chef mir vertraut. Ja, auch die Tür schwingt nach beiden Seiten, liebe Freunde. Wir können nicht alles immer nur auf die Führungskräfte abwälzen. Die gehen voran, ne? Disclaimer. Also ihr könnt euch jetzt auch nicht einfach zurücklegen, weil ich das gesagt habe. Aber es ist schon so. Der Arbeitnehmer muss auch zeigen, ich habe was drauf, ich kann das, er kann mir vertrauen, ich bin bereit zu leisten und so weiter. Gerade wenn dein Boss ein Micromanager ist, kann man hier sehr schön an der Lösung dieses Problems mitarbeiten. Nun, diese fehlende intrinsische Motivation, die ja praktisch durch die Bank beklagt wird, liegt genau daran, dass die Menschen sich nicht gesehen fühlen. Sprich, sie spüren keine Wertschätzung, sie spüren keine Anerkennung, sie fühlen sich psychologisch nicht sicher, weil sie gelernt haben, wenn du Kritik äußerst, ja, heutzutage sagt man ja Feedback dazu. Nee, es geht schon auch um Kritik. Es geht einfach darum, auch dem Chef mal was sagen zu können. Was angeblich ja alle Chefs wollen, und jeder Arbeitnehmer hat gelernt, ja, mach das mal, dann kriegst du ein Messer ins Kreuz. Ja? Also das ist ja das, was ich auch aus Arbeitnehmerkreisen praktisch täglich höre. Deswegen macht es so gut wie keiner, weil euch keiner mehr glaubt. Weil euch einfach keiner mehr glaubt. Und in so einer Atmosphäre fühlen sich Menschen psychologisch nicht sicher. Wir müssen das aber haben, weil wir soziale Gruppenwesen sind und der Zusammenhalt der Gruppe davon abhängt, wie groß das Gefühl der psychologischen Sicherheit ist. Das heißt auch, wie viel Vertrauen wir zueinander haben. Ist das nicht der Fall? Werden alle sich auf sich selber zurückziehen und einfach nur das Nötigste tun? Mit den beschriebenen Ausnahmen, die 10-12%, die immer gut liefern. Und dann hast du halt genau dieses Thema, was mir ja praktisch täglich von Unternehmern ins Ohr gequakt wird. Ja, die zeigen keine Initiative, und wenn ich nicht vorne weggehe, dann passiert hier nichts, und die könnten sich auch mal um was kümmern. Und da sucht sich keiner mal eine Aufgabe, und die könnten Probleme auch mal selber lösen. Die könnten sich auch mal selber mit einem Thema auseinandersetzen. Die können sich mal schlau machen. Wir haben ja schon Prozesse dafür, aber die befolgen die nicht. Bla, 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 bla. Das ist das, was ich gebetsmühlenartig höre. Und was ist die Reaktion der Unternehmer darauf? Nix. Also mehr Druck, Gespräche, Hinweis auf die Zielvorgaben, Manchmal versucht man dann diese ganze HR-Scheiße, die da draußen rumgetrieben wird, ja, und dann einigen wir uns gemeinsam auf Zielvorgaben und definieren das neu und dann darf jeder sagen, wie er sich dazu fühlt und quak, quak. Und es ist alles komplett unecht und es merken Menschen auch. Absicht hat einen Gestank. Und wenn du ein Gespräch nach Katalog führst, weil dir jemand gesagt hat, mach das so, dann merken Menschen das sofort, dass du dich da einfach nur durcharbeitest und dann ist das alles schön, dann nicken alle nett, weil Menschen so sind, wir tun so, als wäre es okay und es wird nichts besser. Das ist das, was du wahrscheinlich auch schon bemerkt hast, nicht wahr? Egal wie viele Gespräche du führst, egal wie du die Gespräche führst, es verändert sich nichts. Mal eine Woche oder zwei, dann geht's dann und dann sind wir wieder am Nullpunkt angelangt. Das sind alles Symptome, ja, um bei der Arztanalogie zu bleiben. Das sind Symptome eines kranken Organismus, eines kranken Unternehmens. Dann hast du noch die sogenannten schwierigen Mitarbeiter, die immer wieder Probleme verursachen, die vielleicht mehr Fehler machen oder schwerere Fehler als andere und du musst dann die Karre wieder aus dem Dreck ziehen, musst bei den Kunden Wiedergutmachung betreiben und so weiter. Ja, und all das ist ja das, was über 95% der Unternehmer den ganzen Tag beschäftigt, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. So. Das sind deine Bauchschmerzen als Unternehmer. Jetzt wäre es doch toll herauszufinden, woran das liegt. Dann könnten wir das auch beheben, nicht wahr? Und das ist genau der Punkt. Es gibt sich so gut wie keine Mühe, das herauszufinden. Sondern was ihr wollt, sind Schmerzpillen. Ja, da machen wir was mit Benefits. Da machen wir irgendwas mit dem Teamtraining. Oder da machen wir irgendein Event, wo die dann alle kommen können. Sommerparty, whatever. Hat es bei uns auch gegeben. In den großen Kliniken machen normalerweise die Chefs auch ein Sommerfest. Ja? Und dann, da können alle hin. Warum? Weil es der Chef macht. Weil sie nicht auffallen wollen. Das ist dieses Schreckensregime. Wir haben es dann irgendwann so, wir sind irgendwann zu einem Sommerfest nicht mehr hingegangen. Und danach hat die Hütte mal richtig gebrannt, was nur bestätigt hat, dass es genau darum geht. Der Chef will einfach sehen, dass wir seine beschissenen Sklaven sind und zu Kreuze kriechen. Der weiß ganz genau, dass wir nicht hinkommen wollten. Aber er hat sich natürlich da drin gesonnen, dass alle so viel Schiss vor ihm hatten, dass sie trotzdem aufgetaucht sind, obwohl sie ihn gehasst haben. Und den musste man auch hassen, den Mann, weil er einfach menschlich ein unfassbares Schwein war, der seine Patienten belogen hat über ihre tödlichen Diagnosen. Also ihr macht euch keine Vorstellung, was in deutschen Chefärztesesseln häufig sitzt, ohne hier weiter darauf eingehen zu wollen. So, kommen wir zurück zum Thema. Also du hast ein krankes Unternehmen, das deutliche Symptome zeigt. Jetzt hast du das Problem, Mitarbeiter, die ihre Arbeit nur unwillig, nachlässig oder sehr langsam erledigen zum Beispiel, ja, so der berühmte Dienst-nach-Vorschrift-Mitarbeiter, vielleicht auch schon der mit der inneren Kündigung, der steckt die anderen an. Das ist ein psychologisches Gruppenphänomen. Wenn Menschen sehen, dass andere in der Gruppe weniger Arbeit leisten, dann finden die das ziemlich zum Kotzen und die kommen sich sehr schnell dumm vor, wenn sie mehr machen. Deswegen hören sie auf, mehr zu machen und begeben sich auf das gleiche Niveau. Das ist so dieser Krabbeneffekt. Ja? Wenn du Krabben in den Eimer steckst, dann versucht hier und da eine rauszukrabbeln und die anderen packen die dann und ziehen die runter. Das ist wirklich so. Das ist Fakt. Ja? Ein Freund von mir in den USA, der kommt aus Louisiana, die haben eine große Krabbenfarm gehabt und manchmal haben sie vergessen, diese großen Becken, die so in Küstennähe sind, abzudecken. Da kommen so Gitter drauf und trotzdem flüchten da keine Krabben. Da liegen vielleicht 5, 6 verstümmelte, tote Krabben am nächsten Tag auf dem Steg und das war's, weil die anderen die kaputt gemacht haben, die lassen das nicht zu. Ja? Also ist ganz spannend. Und so ähnlich ist das bei Menschen auch. Wenn Menschen sehen, der andere performt nicht, erstens ärgert mich das, zweitens, und hier kommen wir dann direkt zum Thema Unternehmenskultur, ist der Gedanke dann nicht, oh, ich frage den mal, ob der Unterstützung braucht, sondern jetzt finde ich den scheiße. Der kommt ja nicht klar. Jetzt mache ich vielleicht extra noch Probleme bei dem. Ja, das ist Ausdruck einer bestehenden Unternehmenskultur. Wenn die Mitarbeiter verstanden hätten, wie miteinander funktioniert, würde sowas gar nicht vorkommen. Aber egal. Ja, das zieht einen nach dem anderen runter. Das heißt, einer reicht, der berühmte faule Apfel. Deswegen ist es so. Das ist menschliche Psychologie. Der steckt die anderen an. Die werden ihre Performance auch reduzieren. Und dann geht's noch weiter. Wenn man merkt, dass der andere so viel weniger tut als man selbst und aber genau die gleiche Bezahlung, die gleichen Benefits kriegt, also es keine Konsequenzen gibt, dann führt das nicht selten sogar dazu, dass Mitarbeiter absichtlich Projekte unterminieren, sabotieren oder scheitern lassen, weil sie keine Lust darauf haben, sich dumm zu fühlen. Das ist das, was passiert, wenn du das Problem nicht behebst. Deswegen sind die Fluktuationsraten in aller Regel hoch Und oder die Motivation der Mitarbeiter gering, die Fehlerquoten hoch, der Krankenstand immer hoch, die Produktivität ist gering. Ich meine, schau dir doch mal den durchschnittlichen Handwerksbetrieb an, wie es da läuft. Also erstens fehlen da, wie sonst auch bei fast allen anderen Unternehmen bis hinein in die großen Mittelständler, echte Systeme, Prozesse und Strukturen. Ja, so, dann fahren die halt los auf einen Auftrag, dann ist irgendeine Sonderleistung vor Ort zu machen, die steht gar nicht auf dem Plan. Die war vielleicht kommuniziert worden vom Kunden, aber der den Auftrag entgegengenommen hat, der hat es schon gar nicht aufgeschrieben, dass es eine Sonderleistung wäre, die man abrechnen könnte, ist auch keinem klar. Jetzt stehen die Leute vor Ort, wissen von nichts. Der Kunde sagt dann, ja, aber wir hatten Folgendes besprochen, ja, wissen wir nicht. Im Zweifel geht jetzt das erste Problem los, also erstmal Rücksprache, dann weiß vielleicht im Unternehmen, im Handwerksbetrieb auch keiner so richtig Bescheid oder man muss es eben erstmal klären. Der Kunde merkt schon, funktioniert nicht, der ist schon mal genervt, der verliert schon mal Vertrauen. So, jetzt haben sie vielleicht gar nicht das richtige Zeug dabei, also das habe ich irgendwie über die Jahrzehnte ständig erlebt. Die fahren dann nochmal los zu irgendeinem Markt, nochmal irgendwas kaufen, irgendeinen Teil besorgen, weil gar nicht wirklich auch abgefragt worden ist, wo das Problem liegt. Und dann kommen sie irgendwann zurück und dann basteln sie da rum und dann wird improvisiert und ja, da merken sie, irgendein Gerät funktioniert nicht oder haben irgendeine Maschine dabei, die jetzt gerade nicht funktioniert. Dann dauert das Ganze erstens ewig lang und wenn sie zurückfahren, dann ist eigentlich sowieso schon längst Schluss, ja, haben schon zu lang gemacht heute und dann schmeißt die kaputte Maschine irgendwo hin, der Nächste wird schon merken. Das ist doch so ein typisches Beispiel, zum Beispiel für Handwerksbetriebe, aber findest du oft auch im produzierenden Gewerbe, ja, überall, wo Material gemeinsam benutzt wird und so weiter. Weil einfach nichts klar ist und das Ganze verbraucht unfassbar viel Zeit und nervt natürlich. Die Produktivität ist gering, die Motivation ist niedrig, die Leute merken selber auch, ja, so richtig Qualitätsarbeit liefern wir hier nicht ab und dementsprechend ist die Motivation. Wenn man jetzt herausfindet, woran das liegt, lässt sich das beheben, wenn man richtig Diagnostik macht. Will aber keiner. Ihr wollt Schmerztabletten und deswegen bleibt es so. Und deswegen war das Bild mit den Gallensteinen auch gar nicht so schlecht. Die machen immer wieder Schmerzen, machen immer wieder Beschwerden, mal häufiger, mal seltener und irgendwann passiert irgendwas Schlimmes und dann stirbt der Patient. So wie fast alle Unternehmen in Deutschland sterben. Weil es einfach sozusagen lebenslang unterlassen wird, mal eine richtige Diagnostik zu machen. Und da sind die Deutschen irgendwie unglaublich schlecht. Deutsche sind gut da drin, sich auf Probleme zu stürzen und auf Probleme rumzureiten und über die Probleme zu lamentieren und mögliche Schuldige für die Probleme zu identifizieren, anstatt sich zu fragen, okay, warum ist das denn eigentlich so? Und wenn du das nicht weißt, wenn du die Diagnostik selber nicht machen kannst, weil du einfach gar nicht verstehst, warum deine Mitarbeiter nicht motiviert sind, weil du gar nicht verstehst, warum die schwierigen Mitarbeiter einfach nicht in den Griff zu kriegen sind, wenn du nicht verstehst, warum eure Performance so gering ist, wenn du nicht verstehst, warum ihr es ein ums andere Mal nicht auf das nächste Wachstumslevel schafft, ja, dann hol dir jemanden, der sich damit auskennt. Das macht man in der Medizin auch. Ich bin Spezialist für so manches, aber lange nicht für alles. Also ich bin Nierenspezialist, aber kein Herzspezialist. Und wenn dann jemand ein Problem mit der Pumpe hat, dann hole ich mir einen Spezialisten dafür an Bord. Das mache ich nicht selber, weil im Zweifel richte ich mehr Schaden an, als ich nutze. Ich würde mal sagen, sehr gut fundierte Kenntnisse in dem Bereich, aber lange nicht auf dem Niveau und auch schon gar nicht die Fähigkeiten in der Behandlung wie ein Kardiologe, wie ein Herzspezialist. So funktioniert Medizin und das erwartet ihr selbstverständlich. Ihr erwartet, dass wir 25 verschiedene Spezialisten einbinden, vom Augenarzt bis hin zum Neurochirurgen. Und das ist gut und richtig so. Und weil wir das so machen, können wir eine hohe Qualität abliefern, weil nicht einer Augenarzt ist und Neurochirurg und Herzchirurg und Nierenspezialist und Magen-Darm-Spezialist und alle Untersuchungen selber macht, weil er nirgendwo Experte sein könnte. Das Spektrum ist viel zu groß. So. Wenn du ein krankes Unternehmen hast, musst du Diagnostik betreiben und du musst dich fragen, okay, warum ist das so mit meinen Mitarbeitern? Warum kommen wir nicht vom Platz? Warum funktioniert nichts, was wir ausprobieren? Warum funktioniert keine Gesprächstechnik? Warum funktioniert keine Führungsmethode? Warum wird das Motivationslevel nicht besser? Warum wird die Produktivität nicht besser? Warum wird unsere Fluktuationsrate nicht geringer? Warum verbrennen wir weiterhin tonnenweise Geld jeden Monat dafür? Was ist hier los? Das müsste die Frage sein. Und das ist das, was mich so unglaublich fasziniert, speziell an den deutschen Unternehmern. Die Frage will gar keiner stellen. Ihr wollt nur, dass es besser wird. So, jetzt ist hier meine Frage als Arzt. Wenn ich keine Diagnostik mache, wie zum Teufel soll ich dafür sorgen, dass die Ursache verschwindet, wenn ich sie nicht mal kenne? Das ist eine gute Frage, oder? Ja, die Antwort ist, geht nicht, ist unmöglich. Wenn ich nicht weiß, was du hast, kann ich dich nicht behandeln. Weil die Behandlung für Gallensteine ist völlig anders als für ein Magengeschwür. Und beides kann die gleichen Symptome machen. Also was zum Teufel soll ich jetzt tun? Breit gestreut vorgehen? Wir nehmen einfach mal die Gallenblase raus und parallel behandeln wir dich für ein Magengeschwür? Ja, sollen wir das machen? Hältst du das für eine gute Idee? Wir machen einfach mal alles. Vielleicht noch 3 Bypässe, weil die können manchmal auch Bauchschmerzen machen, die Durchblutungsstörung am Herzen. Ja, gerne. So verdient man Geld. Also Spaß beiseite, Ironie beiseite. Es ist doch eine völlige Katastrophe, Probleme die ganze Zeit bloß zu lamentieren, über Probleme zu lamentieren und dann einfach nur zu gucken, kann ich irgendwas machen, dass das Symptom hier weggeht. Wir beschweißen immer so mit Benefits. Und dann merkt ihr, die sind weder zufriedener, noch sind die loyaler. Noch ist es damit einfacher, Leute zu finden. Und dann werden weiter die Standardstellenanzeigen geschaltet und man wundert sich, dass keiner kommt. Und dann beauftragt ihr irgendwelche Jobagenturen und wundert euch, ja, jetzt haben wir zwar viele Bewerbungen und wir haben auch Leute eingestellt, aber die gehen nach ein paar Monaten wieder. Warum? Weil eure Kultur immer noch nicht passt, weil das Problem immer noch nicht klar ist, weil die Ursache immer noch nicht behoben ist, weil die Gallensteine immer noch da sind. Das ist das Wesen von Unternehmertum, Diagnostik zu betreiben. Denn wenn du weißt, womit es zu tun hast, kannst du es auch behandeln. Ganz einfach. Und diese Weigerung, herauszufinden, was wirklich los ist, ist für mich wirklich absurd. Das ist für mich weltfremd. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn etwas nicht funktioniert, will ich wissen, warum. Und nicht einfach nur, ob es einen Quickfix gibt. Das reicht nicht, weil du weißt, das Problem kommt wieder. Das ist so, wie wenn irgendein Teil am Auto klappert. Du kannst gerne ein Stück Panzerband nehmen, es wieder festzurren. Du weißt, sobald das Klebeband nachgibt, der Klebstoff nachlässt, das Panzerband reißt oder es wird nass, klappert es wieder. Also was würdest du machen? Du fährst in die Werkstatt, oder? Ja, und diese ganzen Analogien, die bewegen irgendwie keinen. Und das ist mir ein absolutes Rätsel. Wenn du dein Unternehmen wirklich zu einem fantastischen, sehr erfolgreichen Unternehmen über lange Zeit machen willst, dann musst du herausfinden, was repariert werden muss, was besser gemacht werden muss, was gefixt werden muss, was therapiert werden muss, damit das so sein kann. Und ich meine, dass die Zahlen in der deutschen Wirtschaft so furchtbar sind, das hat zum Teil mit den politischen Entscheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zu tun. Zum allergrößten Teil hat es aber damit zu tun, dass einfach grenzenlos viel Kohle zum Fenster rausgeschmissen wird. Über 250 Milliarden Euro pro Jahr verbrennen deutsche Unternehmen einfach nur durch die mangelnde Motivation, ja, durch die mangelnde Produktivität ihrer Mitarbeiter und durch die Personalfluktuation. 250 Milliarden. Wenn ihr die Kohle hättet, da würde es ganz anders aussehen mit euren Gewinnmargen. Ihr könntet viel entspannter sein. Ihr hättet wirtschaftliche Polster. Ihr könntet euch schönere Gehälter auszahlen. Whatever. Und alle jammern über Geld. Und alle jammern, dass es so schwierig ist. Und es soll irgendwie besser werden. Aber irgendwie besser reicht nicht. Sondern du musst die Ursache beheben. Und die Ursache liegt in 100% der Fälle im menschlichen Bereich. Leadership, Unternehmenskultur. Das sind die zwei Faktoren, die dich entweder unfassbar viel Geld kosten, was du gar nicht merkst, weil du die Zahlen gar nicht trackst, weil du gar nicht weißt, wie niedrig die Produktion ist, weil du gar nicht weißt, was das tatsächlich für deinen Gewinn bedeutet. Ich weiß auch, dass die Fluktuationsrate nicht getrackt wird. Darüber gibt es Studien tatsächlich, die sehr ernüchternd sind. Deutsche Unternehmen wissen zum größten Teil nicht, wie viele Leute ihr Unternehmen verlassen pro Jahr. Und ihr schmeißt unfassbar viel Geld, eben mehrere hundert Milliarden im Jahr, zum Fenster raus und jammert drüber, dass die Steuern zu hoch sind. Also, ja, das ist wie wenn du mit Bauchschmerzen zum Arzt gehst, der sagst, okay, dann machen wir ein paar Untersuchungen, du sagst, nee, das will ich nicht. Ja gut, dann ist es halt so. Dann musst du weiter leiden. Und ab und zu kannst du mal Schmerztablette nehmen und hoffen, dass du davon kein Nierenversagen und kein Magengeschwür kriegst, weil sonst haben wir das nächste Problem. Und auch dann müssten wir klären, woher es kommt. Und wenn du dann wieder sagst, nee, das will ich nicht, naja, merkst du selber, nicht wahr? Wird nicht besonders gut funktionieren. Das ist das eigentliche Problem des deutschen Unternehmertums. Ihr wollt gar nicht wissen, was wirklich los ist. Und ihr wollt die Ursachen auch nicht beheben. Ihr wollt weiterhin das tun, was ihr jeden Tag tut. Dann könnt ihr weiter rumjammern, könnt weiter euren Frauen auf die Nerven gehen, damit mit den Geschichten von euren unfassbar beschissenen Mitarbeitern, die alle nur Mist bauen und nichts funktionieren und bla 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 bla. und einfach warten, bis das Ende kommt. Denn das kommt garantiert. Und ihr seht es an allen Ecken und Enden, wie schlecht deutsche Unternehmer über Jahrzehnte bereits gearbeitet haben. Das ist jetzt kein akutes Problem. Wenn ich alleine gucke, dass knapp 200.000 Unternehmen suchen Nachfolger. Entweder wollen sie verkaufen oder suchen Nachfolger in der Geschäftsführung. Von Tag 1 an muss der Leader seine Nachfolge aufbauen. Es müsste bei jedem Unternehmen, das länger als ein paar Jahre am Markt ist, bereits jemanden geben, der dieses Unternehmen sofort weiterführen könnte. Zum Beispiel, das ist eine Sache. Ja? Und wenn du ein wirklich toll gemanagtes Unternehmen hast, mit einer tollen Kultur, mit tollen Mitarbeitern, die alle richtig Bock auf die Sache haben, die purpose-driven sind, also von einem Sinn angetrieben sind, dem Sinn, den du dem Unternehmen gegeben hast, dann hast du wahrscheinlich einen ganzen Pool von Leuten, die Führung übernehmen könnten. Der eine besser, der andere nicht so gut vielleicht, aber immerhin, der Laden könnte weiterlaufen. Ja? Also ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Es gibt endlos viele Symptome, die einfach zeigen, dass nicht verstanden wird, wie man ein Unternehmen wirklich aufbaut. Es gibt keine Systeme, Strukturen und Prozesse in über 95% der Unternehmen. Es gibt keine positive, wertschätzende und Sicherheit erzeugende Unternehmenskultur. Es gibt nicht mal Unternehmenswerte. Es gibt schon gar keinen Unternehmenspurpose, es gibt gar keinen Sinn. Es gibt kein Leadership, Führung. Und dann wollt ihr alle große Dinge. Das ist nicht möglich. Ganz einfach. Und es wundert mich immer wieder, ich weiß, dass fast alle Unternehmer zum Beispiel Fans von Leuten wie Richard Branson sind, der gebetsmühlenartig seit Jahrzehnten darüber redet, wie wichtig es ist, eine großartige Unternehmenskultur zu erschaffen und sich zuallererst um seine Leute zu kümmern und die happy zu machen, weil die Kunden happy machen. Und der hat irgendwie 400 Unternehmen und ich weiß nicht wie viele Milliarden. Und geht denn keinem von euch ein Licht dabei auf, dass man vielleicht etwas tun müsste, so wie der das tut? So ist das Ding. Mal ein Buch von Richard Branson zu lesen. Ich nehme an, er hat eins geschrieben. Keine Ahnung. Oder von ähnlichen Leuten. Oder mal ein Buch über Führung zu lesen. Oder mal einen Workshop zu besuchen. Oder solche Dinge zu tun. Mal ein bisschen irgendwo zu gucken. Bringt keine Ergebnisse. Merkst du selber, nicht wahr? Es funktioniert einfach nicht. Sondern Leadership ist etwas, das muss man lernen und das muss man trainieren. Und dafür braucht man einen Lehrer und einen Trainer. Ansonsten hast du auch gar keine Reflexion, ob das überhaupt richtig ist, was du machst. Das ist wie im Sport, im Athletiktraining zum Beispiel. Da braucht man immer einen Trainer, der einen korrigiert, Form, Ausführung, Körperhaltung, Körperspannung etc. Deswegen hat jeder erfolgreiche Sportler in der Regel mehrere Trainer. Ist völlig normal, ist völlig klar, dass man das braucht. Du kannst dich selber nicht beurteilen bei der Übungsausführung, denn es fühlt sich richtig an. Bei Leadership ist es genauso. Ich habe noch keinen Unternehmer getroffen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, der gesagt hätte, oh, im Bereich Führung habe ich aber mal richtig, richtig, richtig Probleme. Sondern die sind der Meinung, dass sie das wirklich schon richtig gut machen. Und dass sie unglaublich selbstreflektiert sind und dass sie ihr Ego unter Kontrolle haben. Und ich kann dir mal eins versprechen. Jeder Mann, der mir am besten noch ungefragt über seine Selbstreflektiertheit erzählt, hat mir in dem Moment bestätigt, dass er genau das nicht ist. Jeder einzelne Mann, den ich getroffen habe in meinem Leben, der von sich selber behauptet hat, er wäre sehr selbstreflektiert und er wüsste genau, wer er ist, war genau das Gegenteil davon. Das ist ein Merkmal. Denn die Leute, die selbstreflektiert sind und die Leute, die sich selber kennen, die reden darüber nicht. Warum würden sie auch? Es gibt da nichts zu reden. Ja? Und alle glauben, sie hätten ihr Ego im Griff. Und wenn du dann miterlebst, wie die mit anderen Leuten umgehen, wie die mit mir umgehen, wo es mir die Nackenhaare aufstellt und ich mich frage, wieso arbeitet da überhaupt noch jemand? Wenn da wie ein rotziges kleines Kind aggressiv oder passiv-aggressiv bis aggressiv reagiert wird, wenn es da schnippische, sarkastische Antworten gibt, wenn offensichtlich überhaupt keine Verantwortung übernommen wird für irgendetwas, das nicht funktioniert. Und das sind dann die Leute, die rumlaufen und ganz groß schwadronieren, dass sie alles über Führung wissen. Selbstreflexion steht an erster Stelle und du kannst Selbstreflexion nur in einem sehr begrenzten Umfang selber machen. Deswegen haben ja die erfolgreichsten Menschen auf der Welt auch so eine lange Litanei an Lehrern. Du kannst die Coaches, Mentoren nennen, ist völlig egal. Das ist im Prinzip immer das Gleiche, von denen sie gelernt haben und die sie gespiegelt und korrigiert haben, wie der gute Trainer im Sport. Ohne das geht es überhaupt nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Das ist nämlich das, was ich für Unternehmer tue. Ich zeige denen einen fundamental strukturierten Unternehmensaufbau, inklusive allem, was dazugehört. Systeme, Strukturen, Prozesse, Unternehmenskultur, Leadership, bis hin zu Branding und Marketing. Das ist nämlich alles erforderlich, damit du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst, damit du Fachkräfte gewinnen kannst und so weiter. Das ist der Punkt. So, und hier ist das Ding. Du kannst dir von mir einfach mal umsonst bei deinem brennenden Problem helfen lassen. Ich habe nämlich etwas kreiert, das nenne ich die Unternehmer-Lounge. Das ist genauso. Das ist eine Lounge. Das ist ein Raum, in dem wir treffen wir uns online, ja, kommen zusammen, alles Unternehmer, mit alle den gleichen Problemen, das kann ich euch versprechen. Und da könnt ihr einfach mal eure Probleme mitbringen. Und ich suche dann 2, 3 Leute raus und dann klären wir das. Und dann kriegst du deinen Fahrplan, deine Lösung direkt mit. Und zwar völlig umsonst. Ja? So, also den Link zur Unternehmer-Lounge findest du hier in den Shownotes. Und jetzt gehst du einfach mal auf die Suche, mal ein bisschen Diagnostik machen in deinem Unternehmen. Schreib dir mal die ganzen Symptome auf, die dich umtreiben. Und dann stell dir die Frage, woher kommt das eigentlich? Anstatt mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen. Das ist ein sehr spannender Prozess, glaub's mir. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.